The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 10. Juli.
Sie werden jetzt langsam Ihr politisches Kampfthema los, dem Sie Ihre Existenz verdanken, meine Damen und Herren.
Premiere für den Bundeskanzler. Es war die erste Generaldebatte und die erste Fragestunde für Friedrich Merz im neuen Amte. Der Kanzler zeigte demonstrativ, am Beispiel der rückläufigen Migrationszahlen, wer für ihn hier eigentlich der Hauptgegner ist, die AfD. Und insbesondere deren Vorsitzende. Merz präsentierte seine Auslegung davon, wie ein Kanzler Merz zu sein hat. Er zeigte sich als Mann der Mitte, als Mann, der das Land zusammenhalten möchte und seine Hände dafür in die verschiedensten Richtungen ausstreckt. Eine dieser Hände bleibt allerdings zur Faust geballt, die Hand in Richtung AfD. Merz postulierte, man habe die Weichen für eine nachhaltige Reduzierung der irregulären Migration gestellt und hier Erfolge erzielt, die man vor allem der AfD noch einmal vor Augen führen wolle.
Meine Damen und Herren, die Asylantragszahlen, Frau Weidel, sind im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43% gesunken. Offensichtlich unbemerkt von Ihnen.
Das ist das Versprechen von Merz. Man werde das Problem lösen und damit der AfD die Existenzgrundlage entziehen. Die Brandmauer von Friedrich Merz ist aus Stahlbeton gebaut. Das war die Botschaft. Ganz anders die Töne gegenüber den Sozialdemokraten. Vergessen der Wahlkampf, die harten Bandagen. Der Kanzler bedankt sich jetzt explizit für die Kompromisse, die die SPD zum Beispiel bei der Migrationspolitik mit ihm eingegangen ist. Die Hand in Richtung von Lars Klingbeil bleibt ebenfalls freundlich ausgestreckt.
Ich weiß, dass Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD-Bundestagsfraktion, das nicht leicht gefallen ist. Ich will mich aber gerade deshalb ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie bereit gewesen sind, in der vorletzten Woche, in der letzten Sitzungswoche, diesen Weg mitzugehen. Der Weg ist richtig, er ist notwendig. Er ist notwendig auch, um den inneren Frieden in unserem Lande wieder herzustellen.
Selbst bei den Sozialsystemen gab sich der Kanzler empathisch. Das Bürgergeld müsse zwar durch eine Grundsicherung ersetzt werden, aber nicht sofort und dann soll alles auch so bleiben, wie es ist, für die, die es wirklich brauchen. All das werde man hinbekommen, sagt er.
Und wir werden das Ziel erreichen, meine Damen und Herren. Allerdings nicht mit Schaum vor dem Mund, nicht mit Ausländerdiskriminierung, sondern wir werden es so erreichen. Wir werden es so erreichen, dass unser Sozialstaat auch in Zukunft tragfähig ist und das Versprechen einlöst, auch Menschen, die weniger Einkommen haben, Menschen, die keine Möglichkeit eines Erwerbseinkommens mehr haben, am gesellschaftlichen Leben unseres Landes teilnehmen zu lassen.
Merz zeigte sich als wehrhafter Europäer, als Außenkanzler, so will er von uns wahrgenommen werden.
Damit übernehme ich die Führungsverantwortung, die ein deutscher Bundeskanzler nach meinem Verständnis hat und die Europa von uns erwartet.
Alice Weidel, die Sprecherin der größten Oppositionspartei, hielt dagegen.
Sie sind ein Papierkanzler, der im Ausland Weltmacht spielt, sich aber zu Hause nach Lust und Laune vom Wahlverlierer SPD vorführen lässt.
Natürlich kam sie auf die Abteilung, versprochen gebrochen zu sprechen. Das konnte, das darf eine Oppositionsführerin dem Kanzler nicht ersparen. Tja, auch wenn der Tonfall nicht ganz den neuen AfD-Benimmregeln von mehr bürgerlicher Höflichkeit entsprach, sondern doch eher an die Weimarer Nationalversammlung erinnerte.
Für die bitter enttäuschten Bürger sind Sie schon jetzt der Lügenkanzler, Herr Merz, dessen gebrochene Wahlversprechen ganze Kataloge füllen. Ihr eklatantester Wortbruch. Ihr eklatantester Wortbruch bleibt die Demontage der Schuldenbremse.
Merz ließ sich nicht aus der Balance bringen. Friede, Freude, Zuversicht.
Wir wollen allen Menschen in Deutschland den Mut und die Zuversicht vermitteln, dass es sich lohnt, in unserem Land zu arbeiten, dass es Freude macht, in Deutschland zu leben und dass wir vor allem das große Glück haben, in einem Land in Freiheit und im Frieden zu leben.
Fazit: Wir erleben einen Merz der Mitte. Er steht rhetorisch, atmosphärisch, auch inhaltlich, politisch übrigens dicht dabei, Angela Merkel als bei Donald Trump. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Chelsea Speaker spricht im Pioneer World Briefing mit dem ehemaligen Vizekanzler und Außenminister, mit Sigmar Gabriel, über den Nahen Osten und über Gaza.
Das Leben der Menschen ist furchtbar da und Israel hat dort Kriegsverbrechen begangen. Das kann man auch laut und muss man auch laut sagen. Dafür gibt es noch keinen wirklichen internationalen Plan.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über einen denkwürdigen Wall Street-Rekord und Satisfaction feiert heute Jubiläum. Die berühmte Gen Z hat außerdem eine ganz verrückte Angewohnheit entwickelt, die sie verblüffen wird. Diese Woche im Weißen Haus. Donald Trump bekommt Besuch, diesmal von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premierminister. Netanyahu hat eine Überraschung dabei. Er will Trump für den Friedensnobelpreis vorschlagen.
Er schmiedet gerade, während wir hier sprechen, Frieden in einem Land, in einer Region nach der anderen, sagt Netanyahu. Trump gibt sich geschmeichelt. Davon wusste ich nichts. Wow, vielen Dank.
Ist Trump wirklich der Friedensstifter, als der ihn Netanyahu umschmeichelt? Und wenn nicht er, wer dann eigentlich? Wie können Israels Konflikte mit der Hamas in Gaza und mit dem Iran gelöst werden? Über all diese Fragen spricht meine Kollegin Chelsea Speaker im neuen World Briefing mit dem ehemaligen Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel, der mit überwältigender Mehrheit gerade als Chef der Atlantikbrücke wiedergewählt wurde. Ein Auszug aus dem World Briefing, den hören wir jetzt.
Guten Tag, Sigmar Gabriel.
Guten Tag, Chelsea Speaker.
Herr Gabriel, nach Monaten brutaler Gewalt in Gaza, Eskalation zwischen Israel und dem Iran, gezielten US-Angriffen auf Irans Atomprogramm und nun einem Waffenstillstand, stellt sich die Frage, erleben wir den Auftakt zu noch gewalttätigeren Zeiten oder öffnet sich vielleicht gerade ein Fenster für Frieden?
Ich bin, nachdem ich ein bisschen was über die Region weiß und zurückblicke in die Geschichte der Auseinandersetzungen dort, vorsichtig irgendwelche Prognosen sicher abzugeben, denn meistens ist es schlimmer gekommen hinterher, als man dachte. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Window of Opportunity beim Thema Iran, die Angriffe der Israelis und dann natürlich der Einstieg der USA mit diesen schweren bunkerbrechenden Bomben hat die Iraner um mehrere Jahre zurückgeworfen bei der Planung, so eine Atombombe zu entwickeln und zu bauen. Das iranische Atomprogramm ist nicht zerstört, wie Donald Trump das behauptet hat, sondern ist, glaube ich, das, was sein Verteidigungsminister gesagt hat, entspricht eher der Realität, dass es um 1 bis 2 Jahre zurückgeworfen ist, was aber viel ist.
Andere Einschätzungen sagen nur um einige Monate.
Ja, jedenfalls so, dass es nicht so ganz einfach für die Iraner ist, das wieder aufzubauen. Sie müssten ja wieder in neue tiefe Bunker gehen, die sie zurzeit nicht haben. Die Transporte, die es gibt, die kann man überwachen. Also sie sind jedenfalls nicht kurz davor, die Bombe in die Hand zu bekommen. Und das ist ein gutes Zeichen. Der Iran hat oberstes Ziel, das Regime zu erhalten. Deswegen ist das Regime nicht in einen großen Krieg mit den USA eingestiegen, sondern sie haben auf die Angriffe der Amerikaner ja letztlich nach innen haben sie erklärt, das war ein ganz großer Sieg. Nach außen haben sie die Amerikaner und die Kataris vorgewarnt, als sie da ein paar Raketen in die Wüste nutzlos geschickt haben.
Hatte Trump letztens bei seiner Rede auch nochmal betont, dass die Absprache so klang, dürfen wir die Raketen gegen 14 Uhr darüber schießen? Und dann hat er okay gesagt. Also das war wohl sehr abgesprochen zwischen den beiden Parteien.
Er hat sich ja sogar dafür bedankt für das Verhalten der Iraner. Dahinter steckt nur das Kalkül, dass die iranische Regierung sich bei weitem nicht stark genug gefühlt hat, eine größere militärische Auseinandersetzung mit den USA zu gewinnen. Und Regimeerhalt ist das oberste Ziel. Und jetzt geht es um die Frage, schafft es Donald Trump? Um den geht's da. Es geht nicht um uns Europäer, leider muss man sagen. Wir stehen da am Seitenrand. Schafft er es wirklich, mit dem Iran in ernsthafte Verhandlungen einzusteigen? Die Verhandlungen, die es mal gab, haben 12 Jahre gedauert. Und damals kam das Atomabkommen zustande, wo sozusagen zumindest auf sich das Atomprogramm zurückgestellt wurde oder sich nur langsam entwickeln konnte. Gleichzeitig sollten wirtschaftliche Beziehungen wieder zum Iran ermöglicht werden, sozusagen als Gegenleistung. Man darf, glaube ich, nicht schnelle Ergebnisse erwarten, aber wenn die beiden wieder einsteigen sollten Und wenn dabei erstmals nicht nur über das Atomprogramm alleine gesprochen wird, sondern zum Beispiel auch über das ballistische Raketenprogramm, das ja letztlich die Voraussetzung dafür wäre, solche atomaren Sprengköpfe auf weite Strecken zu befördern, dann wäre das ein großer Erfolg. Und man kann sagen, dass ja, es gibt jetzt eine Verhandlungschance, aber man soll die Iraner nicht unterschätzen. Das sind mit die cleversten Verhandler, die es gibt auf der diplomatischen Bühne. Und die Amerikaner brauchen Geduld. Ob sie die haben, weiß ich nicht.
Ja, das sah jetzt erstmal nicht so aus, denn das war eine kurzfristige Entscheidung, die da gefällt wurde, dass diese Bomben da abgeworfen werden. Aber was mir dabei in den Sinn kommt, hat Trump diese Situation nicht zum Teil selber herbeigeführt, indem er selbst aus dem JCPOA damals herausgetreten ist?
Das stimmt, die Europäer haben das ja auch immer kritisiert, haben gesagt, es ist ein großer Fehler, das Programm aufzugeben. Lass uns über eine zweite Verhandlungsrunde aufmachen, wo wir über dieses ballistische Raketenprogramm und auch über Hezbollah und anderes reden. Das wollte er damals nicht, ist ausgestiegen und die Europäer konnten nichts aufrechterhalten. Deswegen haben die Iraner zwar jetzt freundlich mit uns Europäern geredet, aber sie haben ehrlich gesagt nichts auf uns gegeben. Die Israelis wollen sowieso nicht mit uns darüber sprechen und Trump auch nicht. Und deswegen war Europa Zuschauer dabei. Trotzdem, das ist jetzt eine Chance. Man muss gucken, wie weit die kommen. Ich meine, die Alternative ist Krieg. Die will Donald Trump nicht. Er will keinen großen Krieg dort. Seine Wählerbasis will das nicht, aber er will auch nicht Kraft und Geld darin verschwenden. Und die Iraner wollen in diesen Krieg auch nicht, weil dabei immer die Gefahr besteht, dass ihr Regime in Gefahr gerät. Also es gibt von beiden Seiten genug egoistische Gründe, zusammenzukommen. Man wird sehen, ob das klappt.
Wobei auf Trumps Seite hat man jetzt schon gesehen, dass es einige Stimmen innerhalb der MAGA-Bewegung gibt, die sagen, genau das hat er versprochen nicht zu tun, dass er sich in fremde Kriege einmischt und genau das hat er jetzt getan. Das ist eine der drei Säulen der MAGA-Bewegung im Grunde. Und da bleibt es natürlich auch, wie Sie richtig sagen, abzuwarten, was das innenpolitisch dann bedeuten würde, sollte der Krieg dann auch weitergehen und jetzt nicht in einem bei einem Waffenstillstand bleiben.
Ich glaube, Donald Trump wird alles dafür tun, dass es eben nicht zu diesem Krieg kommt, aus diesen Gründen, die Sie eben genannt haben. Das, was er jetzt gemacht hat, das hat er, glaube ich, bei seiner Basis gut verkaufen können. Er hat ja auch versprochen, es gibt kein nukleares Iran. Und er hat jetzt die Israelis, die drauf und dran waren, den Waffenstillstand zu brechen, doch sehr stark ermahnt, die Finger davon zu lassen. Die sind dann zwar reingeflogen in den Iran, aber haben dann irgendwie nur eine Radarstellung angegriffen. Also er übt auch Druck auf Netanyahu aus, diesen Krieg nicht fortzuführen, weil es nicht in seinem Interesse ist. Und jetzt muss man gucken, hoffentlich spielen die Iraner nicht mit seiner Abneigung gegen Krieg, sondern sind bereit, ernsthaft zu verhandeln. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie der Internationalen Atomenergiebehörde wieder Zutritt erlauben müssen in alle Anlagen, ohne dass das irgendwie begrenzt ist. Und das wird der Prüfstein werden, ob sie es ernst meinen.
Ja, weil momentan könnte man sagen, okay, das Programm geht einfach weiter untergrund und sie arbeiten noch schneller daran, eine Atomwaffe zu bekommen. Jetzt erst recht, wo die USA sie angegriffen haben. Und jetzt, wie Sie sagen, ohne Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde.
Das ist ein bisschen Spekulation. Ich glaube schon, dass es Leute geben wird, die das versuchen. Gleichzeitig sagen eben unsere Experten auch, so einfach ist es auch nicht nach diesem Zuschlagen der Amerikaner und der Israelis. Und die Israelis würden, wenn sie das merken, mit Sicherheit wieder Angriffe fliegen, egal was Donald Trump dazu sagt. Aktuell ist der Druck groß, doch irgendwie Verhandlungen zu nutzen, damit der Iran sich wieder stabilisieren kann. Das ist ja ein instabiles Land. Übrigens, die großen Verlierer dieser Auseinandersetzung sind die Oppositionellen im Iran. Die vergessen wir hier ein bisschen. Das Regime hat natürlich seinen inneren Druck massiv erhöht. Jeder, der irgendwie sich kritisch äußert, wird zum Israel-Freund und Israel-Spion erklärt und eingesperrt. Also die Repression nach innen ist im Iran natürlich jetzt ungeheuer hart geworden. War sie sowieso schon und ist jetzt noch schlimmer.
Und auch wirklich fast gegen die gesamte Bevölkerung. Das ist absolut richtig. Gleichwohl fragt man sich, ob jetzt dieser Waffenstillstand, wie er jetzt ist zumindest, und wir hoffen alle, dass das so hält, ob das ein Momentum gibt für andere Regionen im Nahen Osten, wie im Gazastreifen zum Beispiel, wo jetzt auch die Hamas signalisiert hat, dass sie für eine Waffenruhe offen wären und eine israelische Delegation jetzt nach Doha gefahren ist, um eben darüber zu sprechen. Meinen Sie, dass dieses Momentum aus dem Iran, dass es auch in Gaza was bringen könnte?
ich weiß nicht, ob es der Momentum aus dem Iran ist. Es ist wahrscheinlich eher die Situation, dass Netanyahu sich sehr stabilisiert hat, auch durch den Iran, Kampf gegen den Iran.
Der ist eigentlich der große Gewinner.
Große Gewinner. Er würde jetzt jede Neuwahl wahrscheinlich sofort gewinnen. Und damit braucht er den Krieg in Gaza innenpolitisch nicht so sehr, wie er den in der Vergangenheit gebraucht hat. Die Frage ist natürlich, was heißt Waffenstillstand? Wer soll sich eigentlich um Gaza kümmern? Wie soll da der Wiederaufbau stattfinden? Das Leben der Menschen ist furchtbar da. Und Israel hat dort Kriegsverbrechen begangen. Das kann man auch laut, muss man auch laut sagen. Dafür gibt es noch keinen wirklichen internationalen Plan, bei dem Israel und alle anderen zustimmen würden. Ja, in Katar wird jetzt gesprochen. Das ist aber auch im gesamten Gaza-Krieg fast immer der Fall gewesen. Die Ägypter sind dabei, die Amerikaner sind dabei.
Netanyahu sagt, dass Trump der Schlüssel dafür wäre?
Naja, der Schlüssel insofern, als er letztlich auch diesen Krieg beenden will. Er will dort auch keinen sozusagen Dauerkonflikt haben, der auch immer dazu führen kann, dass Amerika mit eingreifen muss.
Der sieht da auch Immobilienprojekte vor, zum Beispiel.
Ja, ob das jetzt wirklich realistisch ist, ich meine, ich kenne den Gazastreifen aus früheren Besuchen, da war die Situation schon schlimm, jetzt mag ich mir gar nicht vorstellen, wie es dort aussieht. Und das Hauptproblem ist, dass natürlich die Hamas Nachwuchs massiv bekommen hat. Die Brutalität im Umgang mit der Zivilbevölkerung wird dazu führen, dass die nächste Generation Terroristen dort schon herangebildet wird. Und ich kann noch nicht erkennen, dass es wirklich eine Bereitschaft gibt, für nicht nur für den Gazastreifen, sondern für die Palästinenser insgesamt eine Perspektive zu geben, woran es doch in den letzten Jahrzehnten nach wie vor gemangelt hat und immer noch mangelt, ist die Frage, was ist denn eigentlich die Perspektive für Palästinenser in dieser Region, also sowohl für diejenigen, die im Gazastreifen leben, als auch für die in der Westbank. Denn nach wie vor hat die israelische Regierung den Plan nicht aufgegeben, die Westbank, die ja besetzt ist durch Israel, wo illegale Siedlungsbauten stattfinden, diesen Teil, den nennen die Israelis Judäa und Samaria, zu annektieren und sozusagen ein Israel zu schaffen, das vom Jordan bis zum Mittelmeer geht. Das wäre nicht nur völkerrechtswidrig, sondern es würde alles zerschlagen, was es jemals an Hoffnungen gegeben hat, der Palästinenser auf einen selbstbestimmten demokratischen Staat.
Mehr Geopolitik, mehr Chelsea Speaker und mehr Sigmar Gabriel hören Sie in der aktuellen Folge des World Briefings. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes. Die Celebrating Democracy Tour von The Pioneer feiert die Demokratie, den Journalismus und auch die Meinung der Andersdenkenden. 120 Minuten live mit Gesprächen, mit Musik und der Austausch mit Ihnen liegt uns besonders am Herzen. Im Frühjahr waren wir in Köln, in Frankfurt, in Hamburg, in Stuttgart und haben dort viele Pioneers mit unserem Live-Journalismus erreicht.
Ich mag Alif Doğan. Ihre Art der Moderation, die Art der Fragestellung.
Ich bin zum ersten Mal hier und sehr gespannt, weil die Formate schon sehr revolutionär für die Zeitungs- oder Informationsbranche sind. Weil das ja schon erfrischend auf dem deutschen Newsmarkt ist. Und, ja.
Ich liebe das White House Briefing mit Chelsea und Julius.
Und wir sind auch froh und dankbar für die Breite der Themen, die Vielfalt und natürlich auch diese Unabhängigkeit, die man spürt.
Nach der Sommerpause geht es weiter im September und zwar am 15.09. sind wir wieder da, live und in Farbe. Im Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg. Naja, und auch nach Düsseldorf kommen wir, nach Erfurt, nach München, zweimal hintereinander München. Und in Essen schauen wir auf jeden Fall auch vorbei. Wir, das sind außer mir noch meine Kollegin Alef Doğan. Chelsea Speaker wird da sein und jede Menge spannender Gäste, wie der Telekom-Chef Tim Höttges zum Beispiel, der in München dazustößt, oder Jan-Josef Liefers, der in Essen mit auf der Bühne ist. Diana Kinnert wird dabei sein und naja, auch auf ein paar musikalische Highlights können Sie sich wieder freuen, denn die Pioneer Band weicht nicht von unserer Seite. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Sie und die Tickets, die finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da staunen alle über Nvidia. Der KI-Chip-Börsenstar hat nämlich Geschichte geschrieben. Und zwar heute Nacht. Anne Schwedt an der Wall Street hat das Ganze mitverfolgt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Erzähl uns alles über den neuen Rekord von Nvidia.
Ja, gestern ist der Börsenwert von Nvidia erstmals kurzzeitig über die Marke von 4 Billionen Dollar gestiegen. Das hat davor noch kein Unternehmen jemals geschafft. Am Ende des Tages lag der Wert zwar wieder knapp drunter, aber der Rekord bleibt ein echtes Ausrufezeichen. Nvidia profitiert einfach wie kein anderes Unternehmen vom KI-Boom. Seit dem Start des KI-Hypes Ende 2022 hat sich der Aktienkurs mehr als verfünfzehnfacht. Allein in diesem Jahr ging es nochmal um über 20% nach oben. Nvidia hat damit nicht nur Microsoft und Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt überholt, sondern zeigt auch, wie groß der Hunger nach KI-Hardware ist. Und das, obwohl das Geschäft in China durch US-Exportbeschränkungen zuletzt stark gelitten hat. Allein der Verlust durch die neuen Chip-Regeln kostet Nvidia rund 8 Milliarden Dollar Umsatz. Aber man kann definitiv sagen, Nvidia ist und bleibt der Superstar der KI-Ära, dominiert den Markt für Hochleistungschips und setzt immer wieder neue Maßstäbe an der Börse, trotz aller geopolitischen Hürden und Konkurrenz aus China, Gabor.
Wir behalten diese Aktie auf jeden Fall im Blick. Lass uns aber noch über die Notenbank sprechen, Anne. Auch da gibt's ja Neuigkeiten, richtig?
Ja, von der Notenbank gab es gestern die Protokolle vom letzten Treffen und die zeigen, dass die Notenbanker aktuell ziemlich uneins sind, wie es mit den Zinsen weitergehen soll. Einerseits sehen viele Mitglieder die Gefahr, dass die von Trump eingeführten Zölle die Inflation nur vorübergehend und moderat antreiben. Andererseits gibt es auch Sorgen, dass das Wirtschaftswachstum und der Arbeitsmarkt an Schwung verlieren. Die Mehrheit der Fed-Mitglieder hält es für wahrscheinlich, dass es dieses Jahr noch zwei oder eine Zinssenkung gibt. Einige könnten sich sogar schon im Juli eine erste Senkung vorstellen, falls die Inflation weiter unter Kontrolle bleibt. Andere wiederum plädieren dafür, die Zinsen dieses Jahr gar nicht mehr anzutasten, solange die Wirtschaft robust bleibt und die Inflation über dem Zielwert von 2% liegt. Fed-Chef Jerome Powell bleibt standhaft und betont, dass die Notenbank unabhängig von politischem Druck agiert. Die Devise lautet: abwarten, wie sich die Inflation und Konjunktur entwickeln und dann flexibel agieren. Für die Märkte heißt es, die Fed bleibt vorsichtig, Zinssenkungen sind möglich, aber nicht garantiert und die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik bleibt hoch. Anleger müssen also weiter mit Überraschungen rechnen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Wie die Gen Z Kurzurlaub macht. Gen Z steht für Generation Z, ein Sammelbegriff für junge Leute zwischen 15 und 30 Jahren. Diese Menschen sind in einer voll digitalen Welt groß geworden und sie sehen, erleben, fühlen vieles sehr anders als wir Ältere. Die einen wissen, was ich meine, und die anderen ahnen es zumindest. Wenn es zum Beispiel darum geht, sich im Alltag eine kurze Auszeit zu gönnen. Dafür geht die Gen Z nicht in den Wald oder auf das Parkhausdach oder auf eine verwitterte Sitzbank am Fluss, sondern ins Badezimmer. Sie geht ins Badezimmer und sperrt sich dort ein. TikTok hat diesen Trend als erstes präzise erfasst und zum Geschäft gemacht. Dutzende, Hunderte von Videos sind dort zu sehen. Junge Menschen filmen sich, wie sie hinter abgesperrter Badezimmertür für sich alleine sind. Manche stundenlang. Sie duschen sich nicht, sie putzen auch nicht die Zähne, sie schauen vor sich hin. Sie denken nach, sie schweigen und manchmal spielen sie auch ein bisschen mit dem Smartphone. Und dafür ist ein neues Wort in Umlauf, das Sie kennen sollten: Bathroom Camping. Bathroom Camping ist also eine kleine Alltagsflucht vor einer zu lauten Welt, vor Schulstress, vor den Eltern, vor Gruppendruck, Weltkrisen, Selbstoptimierungswahnsinn, was eben alles so stresst. Einfach nur mit sich alleine sein und seinen Gedanken und Gefühlen und Wünschen. Das ist keine Spinnerei der Gen Z und vielleicht sollten wir das alle mal ausprobieren. Bathroom Camping ist im Übrigen auch unter Kostengesichtspunkten interessant.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Song, der heute vor 60 Jahren durch die Decke ging und den Grundstein legte für die Karriere der Rolling Stones, dass dieser Song erst gar nicht veröffentlicht werden sollte. Geschrieben hatte Keith Richards die Nummer, und zwar im Halbschlaf. Abends im Bett klimperte er vor sich hin und nahm alles auf Kassette auf, wie so oft. am nächsten Morgen hörte er sich das Tape an. Er hörte sein eigenes Schnarchen, aber eben auch ein Gitarrenriff. Und sich selbst im Halbschlaf singen, I can't get no satisfaction. Er fand die Melodie nett, aber nahm das alles nicht allzu ernst. Erst als er es dann dem Mick Jagger und den anderen vorspielte, kam Dynamik in die Sache. Mick schrieb einen Text und nahm eine Demo-Version auf, wie man das so macht als junge Band, die noch keiner wirklich kennt. Die Stones waren aber noch immer nicht wirklich überzeugt von der Nummer. Vor allem Keith Richards wollte, dass das charakteristische Riff nicht von seiner verzerrten Gitarre gespielt wird, sondern von einem Bläserensemble. Aber der Manager Andrew Alton bestand darauf, dass dieser Song so wie er war, Demo hin, Demo her, veröffentlicht werden sollte. Und ja, das war die richtige Entscheidung. Heute vor 60 Jahren, im Jahr 1965, stieg der Song auf Platz 1 der US-Charts ein. Die Nummer hatte alles, was es brauchte. Eingängige Melodie, jeder hat's kapiert. Ein wütenden Text, der die Unzufriedenheit der Hippie-Generation mit der spießigen Welt abgebildet hat. Na, und dann waren da noch ein paar coole Typen aus England mit langen Haaren. Und bis zum heutigen Tag spielen die Rolling Stones auf jedem Konzert immer auch diesen Song. I can't get no satisfaction. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.